Ja, danke für die Gelegenheit, wieder hier vorne zu euch zu sprechen, euch alle von vorne zu sehen. Es ist immer so gut. Ja, viele sehe ich nicht, die hören nur, aber herzlich willkommen auch hier. Ich möchte wieder heute einen Part Mennonitengeschichte, Täufergeschichte, habe ich mitgebracht und mit euch teilen. Ich habe ja schon zweimal jeweils einen kurzen Bericht gegeben und heute auch wieder. Wie ich vor ein paar Wochen sagte, hat Menno Simons 1536 die Kanzel der katholischen Kirche in Wittmersum verlassen und ist in die Gemeinschaft der schwer verfolgten Wiedertäufer eingetaucht. Etwa ein Jahr später, nach intensivem Bibelstudium, nach viel Schreibarbeit, er hat viele wichtige Dokumente geschrieben in der Zeit, die für die Täufer damals oft die einzige Unterweisung und der einzige Trost waren. Also nach etwa ein Jahr später wurde er zum leitenden Ältesten dieser Gemeinschaft ordiniert. Circa 6 Jahre hat er diesen Dienst im friesisch-holländischen Raum, dort im Norden also, getan und im Untergrund unter ständiger Lebensgefahr. Als die Suche der Behörden nach Menno Simons immer mehr verdichtet wurde, floh er mit Frau und Kind nach Köln. Das war, die Geschichtsschreiber sind nicht ganz einig, entweder 1543 oder 1544, 2 Jahre war er dann in Köln. War Köln sein Stützpunkt, von wo aus er seine Dienstreisen unternahm. Als der Erzbischof von Köln, Hermann der V., ein toleranter Mann, mit seinen geplanten Reformen, er wollte erst die katholische Kirche reformieren, aufgrund der Herausforderung, die Luther und auch die Reformierten von der Schweiz bildeten. Als er damit scheiterte, dann versuchte er, Köln in den Protestantismus zu führen, also lutherisch zu reformieren. Und auch das wurde ihm verweigert durch den Klerus, also durch die Priesterschaft. Und dann trat er zurück. Er war ein wohlhabender Mann und ging wieder auf seine Güter zurück. Und dann war mit Toleranz auch zu Ende in Köln. Und Menno musste die Stadt verlassen und fand im mecklenburgischen Wismar eine Bleibe. Die Gemeinde in Köln aber blieb. Und das ist sicherlich beispielhaft für diese Zeit und auch für die anderen Städte, in denen Menno gewirkt hatte, die Gemeinde blieb. Die katholischen Behörden waren bemüht, der Bewegung den Kopf abzuschlagen, also die Leiter zu fassen und zu verurteilen und hinzurichten, zu vernichten also. Aber das hielt den Heiligen Geist nicht auf, Gemeinde zu bauen. Und ich möchte einmal hier, ich habe ein neues Buch im Urlaub, habe ich angefangen zu lesen. Es ist ein sehr intensiver Bericht, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, ein Gang durch die 2000-jährige Geschichte, und zwar der Gemeinde, die neben der großen Kirche durch den Heiligen Geist gebaut wurde. Und es ist höchst spannend zu lesen, von dem, eigentlich von Anfang an gab es Gemeinde neben der Kirche. Und ich fand da einen Ausdruck von, oder einen Satz von Origenes, einem der Kirchenväter, Und Origenes betrachtete die Gemeinde als aus all denen bestehend, die in ihrem Leben die Kraft des ewigen Evangeliums erfahren haben. Diese bilden die wahre geistliche Gemeinde, die nicht immer mit der übereinstimmt, die von Menschen Gemeinde oder Kirche genannt wird. Das war schon damals. Origenes lebte im dritten Jahrhundert und das war zur Zeit der Täufer so. Und das ist heute so, dass Gemeinde nicht identisch ist mit dem, was Kirche genannt wird von den Menschen, sondern der Heilige Geist baut auf seine Weise. Ja, und ich möchte einmal lesen hier von Köln. Eben als dieser Bischof Hermann V. zurücktrat, dann erließ der folgende Erzbischof ein Edikt, ließ es verkündigen und dann heißt es, hiernach sollen alle, die wieder taufen oder sich wieder taufen lassen, wie auch alle, welche die Kindertaufe für wertlos ansehen und dieses lehren, vom Leben zum Tod gebracht und bestraft werden. Ebenso sollen alle, die festhalten und lehren, dass in dem allerheiligsten Altarsakrament wahrer Leib und wahres Blut unseres Herrn Jesus nicht wirklich, sondern nur sinnbildlich gegenwärtig ist, also beim Abendmahl. Nach Luther wurde Brot und Wein unter der segnenden Hand des Priesters in tatsächliches Fleisch und Blut Christi verwandelt. Wer das ablehnte und es nur symbolisch sah, wurde nicht geduldet, sondern aus unseren Fürstentümern verbannt, sodass, wenn sie nach 3 Tagen noch hier sind, sie an Leib und Leben gestraft und so behandelt werden, wie es im Blick auf die Wiedertäufer angeordnet ist. Man war also total intolerant in der damaligen Zeit. Und dann heißt es, in Köln hielt sich die Gemeinde, die Versammlung. Und sie hatten ihre Zusammenkünfte in einem Haus an der Stadtmauer. Das hatte 2 Eingänge oder 2 Ausgänge, wie man auch will. Auf diese Weise konnte man besser der Entdeckung durch die Behörden und der Verhaftung entgehen. Im Jahre 1556, wir hatten von Menno Simons gelesen, 1544. Im Jahre 1556 wurde Thomas Drucker von Imbrock, ein frommer und begabter Lehrer, von den Behörden gefasst. Obwohl er erst 25 Jahre alt war und von einem Gefängnis zum anderen geschleppt. Wiederholt, aber vergeblich gefoltert. Er sollte seinem Glauben absagen und wieder zurück in die katholische Kirche kommen. Deswegen wurde er gefoltert und schließlich wurde er enthauptet. Einige seiner schönen im Gefängnis geschriebenen Briefe und Lieder sowie sein Glaubensbekenntnis kamen in die Hände der Gläubigen, wurden gedruckt und in Umlauf gebracht und trugen viel zur Ausbreitung der Wahrheit bei. Ein früherer Dietrich Bonhoeffer, ja, vergleichbar. Ja, seine Frau schrieb ihm ins Gefängnis, Geliebter, halte dich an die reine Wahrheit. Lass dich nicht von ihr vertreiben. Du weißt, was du gelobt hast. Lass das Kreuz dir teuer sein. Christus selbst ging diesen Weg und alle Apostel. Ja, die Gemeinde in Köln ließ sich durch Druckers Tod nicht entmutigen. Und dann diese Versammlungen, diese Gemeinde bestand bis noch 10 Jahre weiter, bis 1566. Und dann wurde sie von einem der Mitglieder verraten. Ein Judas gab es unter ihnen. Das Haus wurde von den Behörden umstellt und alle wurden gefasst. Man stellte ihre Namen fest und sie kamen in verschiedene Gefängnisse. Und hier ist ein Zeugnis. Matthias Zerfass bekannte aus eigenem Antrieb, dass er einer ihrer Lehrer sei. Er wollte den Zorn der Behörden damit auf sich ziehen, damit die anderen frei sind. Blieb unter der Folter standhaft und geduldig und wurde danach enthauptet. Aus dem Gefängnis schrieb er: Der Hauptgrund für unsere Folterung war, dass wir angeben sollten, wie viele von uns Lehrer seien und ihre Namen und Anschriften nennen. Dann das Zweite: Ich sollte die Behörden als christlich und die Kindertaufe als richtig anerkennen. Ich presste meine Lippen zusammen, übergab mich Gott, litt geduldig und dachte an das Wort des Herrn, als er sprach: Größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben lasse für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, sagte Jesus. Es sieht so aus, als ob ich noch viel zu leiden haben werde, aber der Herr allein weiß und hat es in seiner Hand. Und ich kann um nichts anderes beten als darum, dass sein Wille geschehe. Matthias Zerfass, ein Zeugnis eines Gemeindeglieds, eines Predigers aus Köln. Ja, ein wichtiges Datum muss ich hier nennen, und das ist 1579. 1579, wir haben ja so einige Jahreszahlen im Kopf, ja. 1517, der Anschlag der Thesen, der 95 Thesen durch Luther an die Schlosskirche zu Worms. 1525 im Januar war die erste Taufe in Zürich, die erste Wiedertaufe. 1536 verließ Menno Simons die Kanzel in der katholischen Kirche und tauchte unter. Und dann ein größerer Rahmen, 1579. Da erlangte die nördliche Niederlande die Freiheit von der spanischen Obrigkeit. Spanien hatte damals die Niederlande besetzt und ihre Herrschaft reichte bis Köln. Köln war auch unter spanischer Herrschaft damals, während Krefeld unter preußischer Herrschaft war, habe ich hier gelernt, ja. Aber die nördliche Niederlande erreichte 1579 die Freiheit und es wurde Religionsfreiheit ausgerufen, zum allerersten Mal in Europa damals, in den Niederlanden, 1579. Und die Täufer, die nicht aktiv sich an dem Kampf um die spanische Krone bemüht hatten, hatten aber viele Geldmittel beigetragen, ob freiwillig oder nicht, ist nicht gesagt, damit dieser Kampf gewonnen werden konnte. Und sie waren deshalb beliebt und wurden geduldet in Holland, erlangten ihre Freiheit und konnten in Freiheit ihre Gemeinden bauen. Ja, 1579 im Norden Hollands. Schon zu Menno Simons Zeiten kam die Sorge um die Reinhaltung der Gemeinde auf. Die Sorge um die Reinhaltung, um Gemeindezucht, um den Bann, wie man das auch nennt. Und damit kamen viele Streitigkeiten in den Gemeinden und auch zwischen den Gemeinden auf. Eine zentrale Bibelstelle in dieser Sache war und ist auch bis heute immer wieder Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 von Vers 25 bis 27, ein wunderbarer Text. Und da sagt Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ja, das predigen wir oft, besonders wenn eine Hochzeit ist. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen durch das Wasserbad im Wort. denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Er selbst wollte sie heiligen und reinigen und sie in makelloser Schönheit vor sich stellen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Jesus zu verkündigen. Aber immer wieder sahen und sehen bis heute Älteste es als ihre Aufgabe an, die Gemeinde zu reinigen. Und sie haben damit so viel Streit verursacht und so viel Leid und Not angerichtet in der Gemeinde. Gemeindezucht, Gemeindepflege ist ein so sensibler Punkt, den wir in erster Linie im Gebet und in einer liebevollen und werbenden Verkündigung angehen können. Sonst reißen wir zu viel, reißen wir mit dem Unkraut zu viel Weizen aus, mit dem Gleichnis von Jesus zu sprechen. Wir reißen mit dem Unkraut zu viel Weizen aus. Wir sind sehr leicht in diesem Punkt wie ein Elefant im Porzellanladen. Und das waren die Ältesten der Zeit. Und die Gemeinde litt große Not in diesen Jahrhunderten. Und es ist immer wieder, wir haben das in Paraguay noch erlebt, wo die Streitigkeiten nicht aufhören wollten, wo Heiraten zwischen von einer Gemeinde zur anderen dazu führte, dass die Person ausgeschlossen wurde. Ja, die Reinhaltung der Gemeinde hat sich Jesus zum Ziel gesetzt. Er gab sein Leben, um die Gemeinde zu reinigen und zu heiligen und vor sich in makelloser Schönheit hinzustellen. Das ist seine Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus zu verkündigen. Mir ist das eine ganz deutliche Mahnung, dass wir uns als Prediger und Älteste auf unseren Auftrag konzentrieren und nicht unsere Kompetenz überschreiten. Und der Geist Gottes baut dann Gemeinde, wenn wir unseren Auftrag, unsere Aufgabe erfüllen. Der Geist Gottes baut Gemeinde und vollendet auch irgendwann Gemeinde auf herrliche Weise. Soweit dieser Blick in die Mennonitengeschichte, in die Täufergeschichte heute. Und eben ein Schwerpunkt zuletzt auf die Gemeindezucht. Ich möchte heute eigentlich in der Apostelgeschichte weitermachen. Ja, wir sind wieder dran an der Apostelgeschichte und sind im Endspurt. Heute ist Kapitel 26 dran in der Apostelgeschichte. Michael hat letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehalten über die Wahrheit, die gelebt werden will und über die, dass der Glaube wirklich nur da ist, wo wir Jesus erleben, wo wir Gott erleben, durch das die Gotteserfahrung. Ja, in den letzten 10 Kapiteln dieser Apostelgeschichte werden dem Namen Apostelgeschichte, oder diese letzten 10 werden dem Namen nochmal wieder einigermaßen gerecht. Denn hier wird in zeitlicher Abfolge aus dem Leben des Apostels Paulus berichtet. Gut, die anderen Apostel werden nicht mehr erwähnt. Ab Kapitel 15, wo sie noch einmal zu einem Konzil zusammenkamen, werden die anderen nicht mehr erwähnt. Aber eigentlich von dort an schon ist es ein Missionsbericht und eine Geschichte des Apostels Paulus. In Kapitel 19, Vers 21 beginnt dieser Bericht über seinen, über Paulus und seine Lebens- oder Dienstabfolge. Da ist es nach all diesen Ereignissen, die er dort in Asien und auch in Europa erlebt hat, entschloss sich Paulus, über Mazedonien und Griechenland nach Jerusalem zu reisen. Und danach sagte er, muss ich auch Rom besuchen. Hier macht der Schlusspunkt in seiner Eroberungsreise, in seiner Missionsarbeit und reist zurück nach Jerusalem. Und all diese Kapitel bis 26 beschreiben diese Aktion, diese Reise nach Jerusalem und das Erlebte in Jerusalem. Es ist ein sehr ereignisreicher, ein sehr spannender, ein sehr dramatischer und spektakulärer Bericht, den Lukas uns hier gibt, der Fragen aufwirft und nicht alle beantwortet. Mir kam die Frage auf, wie ist der Heilige Geist zu verstehen hier? Einerseits warnt er Paulus durch die Geschwister eindringlich davor, nach Jerusalem zu gehen. Als Paulus dann auf seinem Weg, wir haben von Heinz damals gelesen, wie er gehört und gelesen, wie er in Milet war und die Ältesten von Ephesus kommen ließ. Mit Michael haben wir die anderen Kapitel gelesen, auch wo Paulus bis nach Tyrus kommt. Tyrus ist ja schon in Asien nicht mehr weit von Jerusalem entfernt. Ja, und hier in Tyrus, da kommen vom Heiligen Geist getrieben die Geschwister, die Jünger und warnen Paulus vor der Reise nach Jerusalem. Steht hier ausdrücklich, vom Heiligen Geist getrieben, warnten sie Paulus vor der Reise nach Jerusalem. Der Paulus lässt sich nicht beirren und geht weiter nach Caesarea, sein nächster Anlaufpunkt. Dort kommt ein Prophet aus Judäa mit Namen Agabus in Kapitel 21, Vers 10. Er tritt in die Mitte, nimmt Paulus den Gürtel ab, fesselt sich damit Hände und Füße und sagt, so spricht der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, den werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln und ihn den Fremden ausliefern, die Gott nicht kennen. Und als wir das hörten, flehten wir, Lukas bezieht sich hier selber mit ein, flehten wir und ebenso die Brüder, wir, das sind also die Mitarbeiter des Paulus, Lukas und wer immer noch dabei war, Timotheus wahrscheinlich, und genauso auch die Einheimischen dort in Caesarea. Sie flehen Paulus an, nicht nach Jerusalem zu gehen. Der Heilige Geist warnt davor. Einerseits. Andererseits, ja, man möchte auch vielleicht noch begründen zu dem ersten, Paulus wird dort gefangen genommen in Jerusalem. Er wird den Fremden, also den Römern, übergeben. Und sein überaus gesegneter Missionsdienst, den er in Asien und Europa ausgerichtet hat, wird zu Ende sein. In Fesseln reist er nicht mehr. Gibt es nicht noch so viel zu tun? Kann die Arbeit im Reich Gottes, die Missionsarbeit auf diesen Apostel verzichten? Fragen, ja. Aber auch wieder die andere Seite. Der Heilige Geist hat Paulus in der Überzeugung festgemacht, nach Jerusalem und in die Gefangenschaft zu gehen und dort sein Zeugnis auszurichten. Schon in Kapitel 21, Vers 11 und Vers 13 und 14. Paulus aber sagte, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch für Jesus Christus, den Herrn, zu sterben. Und als Paulus sich nicht umstimmen ließ, gaben wir nach und sagten, wie der Herr es will, so soll es geschehen. Und dann in Kapitel 23, Vers 11, da bestätigt Gott den Paulus noch einmal in dieser Haltung, nachdem er schon gefangen genommen war, nachdem er das erste Verhör mit den jüdischen Ältesten gehabt hatte. In der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, nur Mut, wie du hier in Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun. Für mich bleiben da Fragen offen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist zu verstehen? Die Bibel lässt uns immer wieder in solchen Spannungen zurück, ja? Und macht uns damit abhängig von Gott, von Jesus. Ja, was dann dieses Zeugnis, als Paulus in Jerusalem gefangen gesetzt wurde, was dieses Zeugnis in Jerusalem letztendlich bewirkt, ist uns nicht unbedingt berichtet. Er bezeugt Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, vor dem römischen Statthalter Felix und seiner Frau Drusilla. Eine Jüdin war es. In Kapitel 24 lesen wir, einige Tage später erschien Felix zusammen mit seiner Frau Drusilla. Das war schon nicht mehr in Jerusalem, das war schon in Caesarea, wo Paulus hingebracht wurde, um vor den Juden sicher zu sein. Und der Felix erschien, ließ Paulus aus dem Gefängnis in seinen Amtssitz holen, denn er wollte noch mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren. Felix war Statthalter zur Zeit der Gefangennahme des Paulus und behielt ihn, den Paulus, 2 Jahre im Gefängnis, allerdings in einem offenen Arrest. Er durfte Besuch empfangen. Seine Mitarbeiter, seine Freunde durften ihn besuchen. Felix war ein korrupter Mann. Die Botschaft von Jesus sprach ihn sehr stark an, aber er liebte das Geld. Das lesen wir in den folgenden Versen. Als aber Paulus zuletzt mit Felix und Drusilla von dem Leben nach Gottes Geboten, von der Zügelung der Leidenschaften und vom kommenden Gericht Gottes sprach, wurde es Felix unbehaglich. Und er sagte, für diesmal ist es genug, du kannst gehen. Wenn ich wieder Zeit habe, lasse ich dich holen. Er hoffte, auch im Stillen von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Darum ließ er ihn von Zeit zu Zeit rufen und unterhielt sich mit ihm. Er war also ein korrupter Mann. Die Botschaft von Jesus sprach ihn stark an, aber er liebte das Geld. Dann wurde Felix abberufen und als Statthalter kam Festus an seiner Stelle. Ein aufrichtiger, korrekter römischer Beamter, so kommt er mir vor in diesem Bericht. Er ist bemüht, dem römischen Recht Geltung zu verschaffen. Inwieweit er durch den Kontakt mit Paulus die Botschaft von Jesus wirklich verstand, wie weit sie ihn berührte, sagt uns der Text eigentlich nicht. Ja, und dann kamen Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea. Er war Jude oder sie waren beides Juden. Und er war König über Galiläa und die nördlichen Provinzen. Und er war Vertrauensmann der Römer in allen Judenfragen. Die Juden sind ja nicht so einfach zu verstehen, ja? Und die Römer brauchten da Experten, die sie berieten. Und das so einer war der König Agrippa. ihm und Berenike zieht Festus zu Rate, um mehr Licht in diese Paulusgeschichte zu bringen. In Kapitel 25, die beiden letzten Verse, sagt er: Ich habe allerdings kaum etwas Stichhaltiges, sagt Festus, was ich meinem Herrn, dem Kaiser, schreiben könnte, wenn ich Paulus dahin schicke. Deshalb stelle ich euch den Mann vor, besonders dir, König Agrippa, damit ich durch ein neues Verhör einige Anhaltspunkte für meinen Brief bekomme. Denn es scheint mir unsinnig, einen Gefangenen nach Rom zu schicken, ohne eine Aufstellung der Anklagepunkte mitzugeben. Denn die Juden lieferten ihm keine Anklagepunkte, sie waren nur aufgebracht gegen Paulus. Ja. Es wird also für den nächsten Tag ein offizieller Termin angesetzt, um Paulus erneut zu verhören. Agrippa und Berenike erscheinen in fürstlicher Pracht und mit großem Gefolge im kaiserlichen Audienzsaal von Caesarea. Festus gibt Befehl, Paulus wird hereingeführt. Nach einer kurzen Vorstellung durch Festus und einigen Erklärungen ergreift Agrippa das Wort. Und jetzt der Text in Apostelgeschichte 26. Ihr könnt gerne mitlesen, ach so, da steht er auch. Agrippa sagte zu Paulus: Du hast die Gelegenheit, in eigener Sache zu sprechen. Paulus machte eine Handbewegung und begann seine Verteidigungsrede. König Agrippa, ich freue mich, dass ich mich heute vor dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann. Vor allem, weil du dich in ihren Gebräuchen und religiösen Streitfragen auskennst. Bitte hör mich geduldig an. Mein Leben, wie es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem, wie ich es geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Sie kennen mich von früher her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich war nämlich Pharisäer. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur deshalb, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Unser 12-Stämme-Volk Israel dient Gott unablässig bei Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erhalten. Ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt. Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte auch ich gemeint, ich müsste dem Bekenntnis von Jesus von Nazareth mit allen Mitteln entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit der Vollmacht der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dazu zu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch bis über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Nach Damaskus. Der Eid hat ein Haus in Damaskus. Er wohnte dort lange Zeit und möchte gerne wieder dahin, aber er kann jetzt nicht, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hat. Er darf in alle Länder dieser Welt reisen, nur nicht nach Syrien, weil er Syrer ist. Da muss er da bleiben. Ja, Damaskus. Dort will Paulus hin. Auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Die Sonne scheint da sehr hell, ja, in Damaskus, im Nahen Osten. Heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich werde dich beschützen vor den Juden und vor den Nichtjuden, zu denen ich dich sende. Gerade ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie auf mich vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt, was diese himmlische Erscheinung mir befohlen hat. Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und durch ihre Lebensführung zu zeigen, dass es ihnen mit der Umkehr ernst ist. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat Gott mir geholfen. Und so stehe ich als sein Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten wie den ganz Einfachen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben und wird als der Erste von allen Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen. Als Paulus sich auf diese Weise verteidigte, rief Festus ihm zu, du bist verrückt geworden, Paulus. Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Paulus antwortete, hochverehrter Festus, ich bin nicht verrückt. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König weiß, wovon ich rede, und mit ihm kann ich frei und offen darüber sprechen. Ich bin überzeugt, dass ich ihm auch gar nichts Neues sage, denn die Sache hat sich ja nicht irgendwo im Winkel abgespielt. König Agrippa, glaubst du den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst ihnen. Agrippa erwiderte, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde. Ob es nun kurz oder lange dauert, sagt Paulus, ich bete zu Gott, dass nicht nur du, sondern auch alle, die mich hier hören, mir darin gleich werden und Christen sind, ja, außer den Fesseln. Darauf standen der König und der Statthalter und Bernike und die anderen auf und gingen hinaus. Der Mann verdient weder Tod noch Gefängnis, war das einmütige Urteil. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann könnte freigelassen werden, wenn er nicht an den Kaiser appelliert hätte, den Kaiser angerufen hätte. Dieses lange Kapitel über das Verhör des Paulus in Apostelgeschichte 26. Zweimal erzählt Paulus in der Apostelgeschichte seine Bekehrungsgeschichte. Wir haben in Apostelgeschichte 9 den tatsächlichen Bericht von Lukas, wo er dann nach Damaskus ging und dort zum Glauben kam. Und dann in Kapitel 22 erzählt er es vor den Juden in Hebräisch und hier ein zweites Mal, wahrscheinlich in Griechisch, vor Festus und Agrippa und dem ganzen Versammelten dort. Dieses hier ist sicherlich der sachliche Bericht. Bericht, der sachlichere Bericht. Denn Paulus verantwortet sich hier vor Gericht und er suchte die Anklage der Juden zu entkräftigen. Zu entkräften. So. So hat seine Rede eine klare Struktur hier auch. Nach einer kurzen Anrede an Agrippa spricht er von seiner Jugend und dem Aufstieg zum Pharisäer. Dann als zweites spricht er seine Zeit und seinen Einsatz als Christenverfolger an. Als drittes berichtet er über diese himmlische Erscheinung, die er vor den Toren von Damaskus hatte. Und dann das vierte. Im vierten spricht Paulus von dem Auftrag, der ihm in dieser himmlischen Erscheinung gegeben wurde. In vier Punkten, vier kurzen Punkten, fasst Paulus hier sein Leben zusammen. Was juristisch von Bedeutung war, hatte er damit gesagt. Aber dann kam er in Fahrt und ging über in die Verkündigung des Evangeliums. Das sehe ich in den Versen 22 und 23. Ja, aber bis heute hat Gott mir geholfen und ich stehe als sein Zeuge vor den Menschen, den Hochgestellten und den ganz Einfachen. Ich verkünde nichts anderes, als was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden, sterben und wird als der Erste von den Toten auferstehen. Ja, um dem jüdischen Volk und allen Völkern der Welt das rettende Licht zu bringen. Hier fängt er an mit der Verkündigung. Hier kommt er richtig in Fahrt, der Paulus. Und genau da stoppt ihn der Festus. Der römische Statthalter Paulus, du bist verrückt geworden. Diese Begeisterung, mit der Paulus hier beginnt, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu verkündigen, das irritiert den Festus. Und Agrippa sagt, ich bin kurz davor, selber Christ zu werden. Ja, ob er es humorvoll gesagt hat oder ob es wirklich so war, das steht hier nicht. Die beiden Herrschaften standen auf und verließen den Saal und sie waren einig darin, dass hier kein Rechtsbruch vorliegt und Freispruch dran ist. Aber weil Paulus den Kaiser angerufen hat, soll er nach Rom kommen. Ich blieb hängen an diesen vier Punkten, in denen Paulus sein Leben zusammenfasst. Ich möchte da nicht so im Einzelnen drauf eingehen, sondern nur auf eine Sache. Paulus, der Pharisäer, war der erste Punkt. Paulus, der Christenverfolger, das zweite. Und dann diese Erscheinung vom Himmel, wo Paulus seine Kehrtwendung macht. Und dann der Auftrag, das vierte. Der Auftrag, der ihm dort gegeben wurde. Paulus hat nie vergessen, wo er herkam. Er war Pharisäer gewesen. Und er war Christenverfolger gewesen und war damit auf dem total falschen Weg. Er meinte nämlich damit, Gott zu dienen. Und das in großem Eifer, Gott zu dienen. Genauso wie die katholische oder auch die protestantische Obrigkeit mit den Täufern. Sie meinten, Gott zu dienen, wenn sie diese Andersdenkenden vernichten. So damals auch die Pharisäer und die Juden. Sie hatten auch eine Vorstellung von der reinen Gemeinde, ja? Und alle Andersdenkenden. Und bei den Juden damals die Christen, die Jesus-Nachfolger und später die Täufer. Und davor schon viele andere, wenn man das einmal nachliest, was die Geschichte sagt über die Gemeinde im Balkan damals, in Bulgarien, Albanien, im späteren Großjugoslawien, aber das gab es ja damals alles nicht, sondern aber diese Länder gab es und die Menschen dort, und sie waren eine Gemeinde außerhalb der großen Kirche. Und dann in Frankreich eine große Bewegung außerhalb der Kirche von Leuten, die das Evangelium hörten und glaubten und lebten. Und der Papst rief einen Kreuzzug ins Leben, der dahin gesandt wurde und alles radikal vernichtet hat dort in Frankreich. Und so auch die Täufer später, einige Jahrhunderte später, sie wurden vernichtet, um der Reinhaltung der Gemeinde willen, die Andersdenkenden zu vernichten, zu entfernen. Ja, Paulus war auf dem Weg als Christenverfolger, auf dem falschen Weg. Und dann trat Jesus dem Paulus in den Weg. Und es geschah eine radikale Umkehr, wie es krasser nicht geht. Ich erinnere mich noch an das Zeugnis von Lukas hier vorne. Er sagte, ich ging auf Sola als Gottesleugner, und ich kam als Gotteskind wieder zurück. Krasser geht's gar nicht, ne? So wie Paulus nach Damaskus als Christenverfolger und kam als Kind Gottes, als Diener Gottes wieder zurück. Das schafft Jesus. 180 Grad total, ohne Wenn und Aber, diese Umkehr. Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagt er. Und dann dieser sehr zurückhaltende Satz des Paulus, den er hier in diesem Bericht dann ausspricht, in Apostelgeschichte 26. Christus, den du verfolgst. Und der erfasst ihn dort vor Damaskus und sendet ihn 180 Grad in die andere Richtung. Und dann sagt er, ich habe mich, König Agrippa, diesem Befehl nicht widersetzt. Diesem Befehl, den diese himmlische Erscheinung mir gegeben hat, dort vor Damaskus. Ich habe mich dem nicht widersetzt. Und was steckt alles drin in diesem kurzen Satz? Da steckt das Leben des Paulus drin, sein ganzer Missionsdienst. Er sagt das hier so zurückhaltend, so vorsichtig. Ich habe mich dem nicht widersetzt, was die himmlische Erscheinung mir befohlen hatte. Man könnte es auch anders ausdrücken, ja? Mit gleichem Eifer, wie ich vorher die Christen verfolgt habe und noch darüber hinaus, habe ich jetzt Jesus verkündet und der Gemeinschaft gedient, bis Gott ihn dann in Caesarea ins Gefängnis steckt und mal ein wenig Ruhe gönnt. 2 Jahre Auszeit aus diesem aufopfernden Dienst. Ich glaube, jeder bekommt mit seiner Bekehrung auch eine Berufung zum Dienst in der Gemeinschaft. Je nach Begabung sind die Dienste natürlich sehr unterschiedlich, die Jesus uns anvertraut. Paulus sagt, ich habe mich dem nicht widersetzt, wozu ich dort berufen wurde. Der Jesus erzählt einmal diese Geschichte von den ausgeteilten Pfunden, dieses Gleichnis. Und er hat dem einen 5, dem anderen 2 und dem anderen 1 gegeben. Und die ersten beiden, der mit 5, der hat sich seinem Auftrag nicht widersetzt. Er hat mit seinem Pfund gewuchert und hat mehr dazu gewonnen. Der zweite hat sich dem auch nicht widersetzt, sondern hat auch noch 2 dazu gewonnen. Und der dritte, der ein Pfund bekommen hat, der hat es begraben. Der hat sich der Berufung widersetzt. Ich habe sehr intensiv nachgedacht über mein Leben. Ich wurde auch berufen, als ich mich bekehrt habe, Jesus nachzufolgen und Jesus zu dienen. Habe ich mich dieser Berufung widersetzt oder war ich gehorsam und habe gedient? Kann ich das auch sagen? Ich habe mich dem nicht widersetzt. Es gibt verschiedene Dienste, ja. Ich schrieb gestern Abend noch jemandem per WhatsApp, der Kaffeedienst ist genauso wichtig wie die Predigt, die ich heute hier zu halten habe. Braucht vielleicht etwas weniger Vorbereitungszeit, ja. Aber es ist Dienst an der Gemeinschaft. Und besonders, wenn ich an die jungen Leute denke, wenn ich diene, kann Gott mir zeigen, wo meine Gaben sind. Ich glaube, ich werde es da erfahren, wenn ich diene. Ja? Das ist so wie mit einem Schiff. Ein Schiff kann man nur lenken oder kann nur gelenkt werden mit dem Steuerrad, wenn es in Fahrt ist, wenn es steht, wenn jemand sein Pfund begraben hat, kann Gott ihm nicht zeigen, wo seine Fähigkeiten sind. Sondern ich kann nur im Dienst lernen, wo meine Gaben sind und wo ich Gott tatsächlich dienen kann. Auf welche Weise ich mich dieser Anweisung oder dieser Berufung nicht widersetzen kann, sondern gehorsam sein kann. Und dazu rufe ich auf. Ich habe mich der Berufung nicht widersetzt, sagt Paulus. Und das macht dem Leben den entscheidenden Unterschied. Das macht ein sinnvolles Leben aus, ein sinnerfülltes Leben aus. Gott segne uns darin, dass wir uns seiner Berufung nicht widersetzen, sondern dass wir suchen, sie auszuleben unter der Leitung des Heiligen Geistes und in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist Gottes Zusage. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wozu? Damit ihr glücklich leben könnt? Nein, sondern damit ihr diese Berufung leben könnt, zu der ihr berufen seid. Ja. Gott segne uns darin. Amen.